Ob The Hundred, The Society oder The Wilds, warum gucken Leute so gern dabei zu, wie Teenager ums Überleben kämpfen? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland streamen kann, ob Serien oder Filme oder vielleicht auch Trash-TV, ob bei der ZDF-Mediathek, bei Netflix, der ARD-Mediathek, Amazon, Sky Ticket oder was es sonst noch so alles gibt. Ich bin Jenny Jecke und ich bin hier aber nicht allein im Podcast, das wäre sehr, sehr einsam, sondern ich bin verbunden mit meiner Kollegin Lisa Ludwig. Hallo Lisa, wie geht's?
Hi, mir geht's gut, denn wir sprechen heute über eins meiner Lieblingsthemen.
Ja. Ich muss mal kurz wissen, wie ist bei dir so die Raumtemperatur in der Wohnung?
Die Sache ist, ich bin in so einer Altbauwohnung im vierten Stock. Ich habe den ganzen Tag Sonne hier drin, was natürlich einerseits total schön ist, was aber auch bedeutet, dass es sich unfassbar aufhitzt. Deswegen habe ich mir irgendwann auch einen Ventilator zugelegt, den ich jetzt natürlich nicht anhaben kann. Aber wenn es heute Nachmittag richtig schlimm wird, ich glaube, jetzt gerade sind wir so bei, ich würde sagen, 26 Grad Raumtemperatur. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr, aber dann kommt der Ventilator.
Bei mir ist das ganz ähnlich. Hier prallt die Sonne rein, Ventilator sicherheitshalber ausgeschaltet. Also, liebe HörerInnen, stellt euch vor, wie uns der Schweiß von der Stirn rinnt, während wir hier über dieses spannende Thema sprechen. Das machen wir nur für euch. Wir nehmen hier einiges auf uns. Genau, Lisa ist Chefredakteurin vom Moviepilot, aber auch vielleicht Teenie-Drama-Suchti. Wäre das eine korrekte Beschreibung?
Leider ja. Leider ja. Und ich finde es gut, dass wir heute zusammensitzen, weil du da ja auf der komplett anderen Seite des Meinungsspektrums passiert. Das heißt, vielleicht wird sich heute auch noch richtig gestritten. Ich bin gespannt. Aber stellt euch auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch vor, dass immer in besonders dramatischen Momenten gefühlt sehr laute Popmusik laufen würde, wie in Teenie-Dramen, weswegen ich sie liebe.
Und dann am Ende jedes Podcasts eine melancholische Montage zu einem Shins-Song oder sowas in der Art. Genau, wir sind hier zusammengekommen heute, um über Teenie-Serien zu sprechen und nicht nur irgendwelche Teenie-Serien, sondern vor allem um Teenie-Serien aus den letzten Jahren, in denen es darum geht, dass die Heldinnen und Helden um ihr Leben kämpfen. Das kann alle möglichen Genres umfassen. Wir sprechen nicht über alle Serien, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat, aber wir werden uns auf jeden Fall ein paar rauspicken und wir werden vor allem ergründen, warum sind diese Serien so beliebt? Denn, also nur meine persönliche Wahrnehmung, jedes Mal, wenn ich am Freitag oder so Netflix oder Amazon Prime öffne, dann ist da ein neues Banner für eine neue Serie, in der sehr junge Menschen sehr erschrocken irgendwie in die Ferne blicken, während neben ihnen eine dunkle Wolke aufzieht oder was auch immer. Also zuletzt gab es zum Beispiel Panic bei Amazon Prime, davor auch sowas wie The Wilds oder vielleicht auch Shadow and Bone, wirklich eine dunkle Wolke in der Serie. Und ja, im Prinzip kommt da jede Woche was Neues und wir fragen uns, warum ist das so? Warum schauen das junge Leute? Warum schauen das vielleicht auch ältere Leute? Warum wird da so viel von produziert? Und ist das wirklich so ein neuer Trend? Und wir sprechen natürlich auch über unsere eigenen Meinungen zu diesem Genre oder diesen verschiedenen Genres mit jungen Heldinnen und Helden. Vielleicht ein Hinweis, falls wir irgendwie in Spoilergefilde geraten, was ich aber gar nicht so unbedingt glaube, dann werden wir jeweils vorher eine Warnung machen. Also wir werden ja nicht alle Serien der letzten Jahre durchspoilern bis zum geht nicht mehr. Da braucht ihr keine Angst haben und im Zweifelsfall sagen wir rechtzeitig Bescheid, wenn wir um einen kritischen Teil dieser Serien sprechen. Und ich würde sagen, wir können auch gleich einsteigen. Meine erste Frage wäre mal so als Einstimmung: Wann hast du das zum ersten Mal wahrgenommen, dass da richtig viel für den Teenie-Markt produziert wird, vor allem natürlich auch im Kino, weil ich glaube, das hatte so ein bisschen den Anfang gemacht. In den letzten, muss ich ja schon sagen, auch wenn wir uns da alt fühlen, 20 Jahren.
Jetzt fühle ich mich wirklich sehr alt, scheiße, Mann. Also ich muss sagen, es gab ja auch schon immer irgendwie Teenie-Filme und Teenie-Franchises. Also Harry Potter spielt da sicherlich mit rein. Ich glaube aber so richtig aktiv wahrgenommen habe ich es zum ersten Mal mit Twilight, wo man jetzt sich vielleicht auf den ersten Blick denkt, so hä, aber es ist doch einfach diese creepy Liebesgeschichte zwischen einem Teenager und einem sehr alten Vampir, der aber noch sehr jung aussieht und weswegen es angeblich nicht creepy ist. Aber auch da geht's ja irgendwie dann wieder, auch da sind sie ja einer großen Herausforderung gegenübergestellt. Auch da gibt es einen Kampf, der gewonnen werden muss und potenziell lebensbedrohliche Situationen. Deswegen auch da war ja schon so ein bisschen Gefahr drin. Aber ich glaube so zum ersten Mal, dass ich mir dachte, oha, das ist jetzt wirklich so ein riesengroßes Franchise, um das man einfach nicht drumherum kommt. Das war für mich Twilight. Da fand ich den ersten Film noch richtig albern. Hab den zweiten dann vermeintlich ironisch mit Freundinnen im Kino geguckt und jeder von uns hatte so eine Sektflasche dabei. War auch ein sehr emotional, würde ich sagen, eine dunkle Zeit in meinem Leben. Und da habe ich es wirklich fertig gebracht, im Kino zu weinen zum zweiten Twilight-Film. Und ich glaube, ab dem Punkt musste ich mir auch eingestehen, vielleicht gucke ich es nicht nur ironisch, vielleicht finde ich es auch ein bisschen gut.
Hast du selber auch so Bücher in diese Richtung gelesen, vorher schon damit Kontakt gehabt, Young Adult Literatur?
Ich glaube jetzt so ganz bewusst nicht. Also natürlich habe ich wie jeder Millennial Harry Potter verschlungen, das schon. Aber diese Twilight-Bücher, da hatte ich, glaube ich, mal bei einer Freundin reingeguckt, die fand ich einfach zu schlecht geschrieben. Also das ist auch bis heute der Grund, warum ich diese 50 Shades of Grey-Teile auf gar keinen Fall lesen kann. Weil wenn Bücher schlecht geschrieben sind, dann macht mich das unfassbar wütend. Und so will ich meine Zeit da nicht verschwenden. Da gucke ich dann lieber einen 90-Minuten-Film, den ich nicht so richtig gut finde, als dass ich mich da mehrere Stunden mit einem Buch hinsetze. Ich habe das erste Hunger Games Buch gelesen. Das fand ich auch tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Aber ansonsten diese ganzen anderen Sachen, die dann so in eine ähnliche Richtung auch abgezielt haben, so Divergent oder Maze Runner und so, die ja auch alle auf Buchvorlagen, oder?
Ja.
Hatten die auch Buchvorlagen? Ja. Das habe ich nicht gelesen, weil ich das Gefühl habe, ja, bei Büchern bin ich schwieriger als bei Filmen.
Das geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe natürlich auch Harry Potter gelesen, aber und viel andere Fantasy-Sachen, Herr der Ringe und so weiter und so fort, aber nie irgendwie was in die Richtung Young Adult Literatur, auch als ich selber ein Young Adult war, nicht wirklich. Und dann kamen erst diese Twilight-Filme, was für mich auch so wirklich so die große Grenze irgendwie in der Entwicklung der Kinogeschichte über einen Young Adult-Film ist. Also gerade im Vergleich zu Harry Potter, weil die natürlich die Romantik und so viel mehr noch in den Vordergrund drücken, was für mich auch ein wichtiges Thema dieser ganzen Filme und Serien auch ist. Und das kam so irgendwie aus dem Nichts und ich habe das dann auch so ein bisschen betrachtet und damals war ich ja nicht so alt, also ich war theoretisch noch in der Nähe der Zielgruppe und das war wirklich wie so, als käme da was aus einer fremden Welt heran, vor allem dann bei Hunger Games. Die Reihe der Verfilmung startete ja 2012, also die haben sich quasi, diese ganzen Franchise haben sich ja quasi den Staffelstab in die Hand gegeben mit dem Ende von Harry Potter, lief Twilight auf den Höhepunkt zu und dann begann Hunger Games 2012. Und da saß ich dann schon drin, auch im Kino, und war einfach verwundert über alles, was da abging. bei Hunger Games bist du da jetzt sofort eingestiegen, weil das ist, glaube ich, so die Blaupause für viele Serien, die dann im Folgenden auch kamen. Weil da geht es ja wirklich eigentlich nur darum, werfen wir Teenager irgendwie in eine seltsame Umgebung, quasi Stadion, und lassen sie um ihr Überleben kämpfen.
Also ich habe zuerst auch den ersten Film gesehen, bevor ich das erste Buch dann gelesen habe, muss ich dazu sagen. Ich fand das total spannend. Also ich muss sagen, ich gucke mir sowieso gerne so dystopische Zukunftsvisionsfilme an, darüber, wie furchtbar die Gesellschaft ist und überhaupt. Also da habe ich so ein bisschen so eine Schwäche für, sage ich mal. Oder auch so Filme, die so mega utopisch anfangen. Und da gab es ja dann auch noch verschiedene Filme. Und dann stellt sich relativ schnell raus, ah nee, okay, aber das bröckelt. Und eigentlich ist das, was darunter liegt, ganz furchtbar. Sowas liebe ich einfach. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber Hunger Games hat mich da total abgeholt. Ich muss halt dazu sagen, dass ich bevor ich Hunger Games zum ersten Mal gesehen habe, natürlich auch schon Battle Royale gesehen habe, unter anderem.
Aber das ist nochmal eine andere Liga, muss ich sagen. Also das würde ich nicht alles auf eine Ebene stellen.
Nee, absolut nicht. Deswegen, aber so dieser Gedanke, deswegen mir kam der Film, für mich war das jetzt nicht komplett was Neues, von wegen so, oh mein Gott, jetzt müssen die gegeneinander kämpfen, am Schluss darf nur noch einer übrig bleiben. Und da ist Battle Royale natürlich bei weitem keine Young Adult dystopische Verfilmung. Absolut nicht, hast du absolut recht. Aber deswegen war der Gedanke für mich nicht so neu. Ich fand es ganz spannend, wie sie das gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin bei den späteren Filmen dann irgendwann ausgestiegen. Ich glaube auch, dass so dieses Young Adult Ding für mich besser als Serie funktioniert. Wir sprechen ja dann im Anschluss vor allem auch über Serien. Ich glaube, das geht für mich so ein bisschen besser so, weil das dann oft ja auch so einen soapigen Charakter bekommt. Und wenn ich da dann irgendwie zu viel Zeit dazwischen habe, bevor dann der nächste Film kommt und dann auch so dieses Gefühl des Neuen und aha, was ist das für eine neue spannende Welt, so ein bisschen verflogen ist, dann fange ich zu sehr an, darüber nachzudenken, ob ich jetzt die Charaktere gerade wirklich irgendwie sympathisch finde oder auf wessen Seite ich da jetzt gerade stehe. Und das hilft einem oft nicht so weiter bei so Young Adult Dystopie, Teenager kämpfen ums Überleben Filmen oder Serien. Darauf kommen wir ja später dann auch nochmal zu sprechen. Genau, aber also ich glaube, ich habe mir auch bei Divergent den ersten Film angeguckt. Ich habe mir bei Maze Runner den ersten Film angeguckt. Divergent hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das war mir wirklich viel zu sehr offensichtlich an Hunger Games orientiert. Maze Runner fand ich noch so ein bisschen spannend. Und das war dann aber auch ja fast schon wieder gefühlt zumindest so ein bisschen das Ende von diesem Kino-Hype. Aber ich finde, bei Hunger Games hat man auf jeden Fall gemerkt, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben alle so eine Blaupause für sich entdeckt, wie man erfolgreich Teenagern das Kinogeld aus der Tasche zieht und die danach noch die Buchvorlagen kaufen und sich im Internet unfassbar krass darüber unterhalten. Wundert mich eigentlich, dass es nicht noch Videospiele in die Richtung gab. Wobei dann natürlich Fortnite auch irgendwann kam, was aber auch nochmal was anderes ist. Also das fand ich schon sehr interessant, das so zu beobachten.
Ja, Hunger Games fand ich dahingehend auch wirklich faszinierend, weil das ja mit einem relativ kleinen Budget angefangen hat. Bei dem ersten Film, der wirkt ja schon sehr bodenständig, viel, sag ich mal, Handkamera zum Beispiel, um einen da direkt drin im Geschehen zu verorten, neben Jennifer Lawrence und ihren beiden nichtssagenden Männern. auch so eins der Probleme, was ich mit der Reihe hatte, auf jeden Fall. Und dann wird es immer teurer, so von Film zu Film, aufwendiger. Dann kommt ja auch noch viel mehr dieser Castingshow-Gedanke da rein, auch wenn ich da immer ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht so richtig auf eine satirische Art irgendwie zu Ende gedacht wurde oder so. Es war irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber was super spannend ist halt, dass quasi diese Reihe mit den Hype noch und die vielen Nachahmer gepusht hat, aber selbst schon das Ende des Hypes auch sehr unangenehm erlebt hat, weil ja der letzte Film, also Mockingjay Part 2, ein Flop war. Und was ich schon krass finde, weil im Grunde sind es einfach nur 3 Jahre und dann ist Ende im Gelände. Und alle Filme, die vorher grünes Licht erhalten haben, oder nicht alle, aber viele, kamen dann irgendwie zu spät, sind dann gefloppt. Also ich kann ja mal nennen, es gab natürlich Divergent, auch eine Reihe, die groß angefangen hat und dann aber nicht mal richtig im Kino zu Ende geführt wurde, wegen der schlechten Box-Office-Ergebnisse. Maze Runner lief relativ gut, aber es gab auch so, als falls ihr euch erinnert, wie The Giver, City of Bones, was noch eine Zukunft hatte im Fernsehen, The Darkest Minds und The Host, was für mich der persönliche Tiefpunkt von allem war. Aber reden wir lieber nicht über diesen Film. Und was glaubst du denn, warum das so schnell im Kino verpufft ist?
Also ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen die Zeit war, wo die Leute, die diese Filme eigentlich abgeholt haben, auch schon eher auf Netflix und so abgehangen haben. Wann kam Netflix nach Deutschland? War das nicht auch so?
2014, glaube ich.
Ja?
Ja.
Ich glaube, dann ging es halt so los mit, okay, aber wenn wir für Teenager eigentlich aufbereitete Geschichten gucken möchten, dann finden wir es vielleicht geiler, wenn wir uns da wirklich direkt so 10 Folgen am Stück angucken können und da direkt so richtig tief reinkommen können. Ich glaube, was diese dystopischen Kinofilme auch oft so ein bisschen überschätzt haben, ist, wie spannend es dann gerade in den späteren Teilen auch von diesen großen Franchises, wie spannend ist es denn wirklich, Leuten dabei zuzugucken, wie sie so ein böses System stürzen. Also das war dann auch irgendwas, wo ich dann mir bei Hunger Games dachte, ja, okay, keine Ahnung, cool. Eigentlich fand ich den ersten Teil spannend, weil diese Idee so spannend war. Ne? So für mich war immer das Spannendste an Hunger Games, dass diese Idee von diesen Spielen und was macht das mit Menschen? Und ich glaube, dass das auch der Großteil des Hypes ist. So spannende Idee, darüber steigt man ein. Ich meine, bei Divergent war ja das so zumindest noch so ein bisschen spannende, dass es eben diese unterschiedlichen Arten von Menschen gibt, die dann auf Basis von so einem Test in so Gruppen eingeteilt werden und dann verschiedene Aufgaben in so einer Gesellschaft übernehmen. Das ist auch irgendwie spannend, trägt sich für mich jetzt nicht so ewig lange, vor allem wenn man sich nicht wirklich mit systematischer Ungerechtigkeit als Film auseinandersetzen möchte. Aber das war ja auch so die spannende Idee und beim Maze Runner einfach so dieses, dieses Maze, dieses Labyrinth, wo die dann durch müssen und erstmal gar nicht wissen, warum sind wir da überhaupt gelandet. Und ich finde aber dann immer das Problem, sobald dann irgendwie offengelegt wird, wer jetzt die Bösen sind und wer dahinter steckt, und dann geht's nur noch darum, wie stürzen wir die jetzt? Und das wird dann auf 3 Filme noch ausgeweitet. Da ist dann irgendwann die Luft raus. Und ich glaube, das kann eine Serie besser machen, die vielleicht ähnlich viel Zeit auch darauf verwendet, wie werden die jetzt gestürzt, wo du diese ganzen Folgen aber so näher aneinander gucken kannst und jetzt dann nicht explizit ins Kino gehen musst, um dir 1,5 Stunden lang im Kino angucken zu müssen, was ist Schritt 2 auf dem 5-stufigen Plan, diese böse Regierung zu stürzen. Ich glaube, das hing so ein bisschen damit zusammen und ja, sicherlich wurde da auch sehr viel einfach abgekupfert. Ist ja dann oft so, dass man sich denkt, wir machen es jetzt nochmal und wir machen es einfach nur ein bisschen anders. Und ja, beim zweiten Abklatsch guckt man vielleicht nochmal rein und beim vierten ist man dann halt irgendwann raus.
Das finde ich auch spannend, weil eigentlich könnte man ja denken, wenn es so viele Filme in so einer Reihe gibt, dann hat das einen ähnlichen Effekt, wie wenn man dann eine Serie schaut oder so. Und dann ist man eben dran und will sehen, wie es weitergeht. Aber wenn ich so an meine persönliche Erinnerung, sofern noch vorhanden, denke, wie war es zum Beispiel Divergent im Kino zu schauen? Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist diese Szene, wo sie sich ein Tattoo machen lässt, glaube ich. Und das war irgendwie was total Abgefahrenes. Boah, wie geht das denn? Naja, und mein Eindruck war immer so ein bisschen, das war alles so in die Länge gezogen teilweise, um dann noch irgendwie die Anzahl der Filme vielleicht auch zu rechtfertigen. Gerade beim Mockingjay war das irgendwie auffällig, dieses zweigeteilte Finale hat nur zweimal funktioniert, bei Harry Potter und Twilight und bei Hunger Games gar nicht. Aber was mich persönlich wirklich gestört hat, ist, dass es nie so richtig vollständige Filme waren. Und also das finde ich halt dann schon doof, wenn ich so viel Geld ausgebe für 2 Stunden Unterhaltung und dann bin ich nur in so einem Crashkurs in der Mythologie dieses Young Adult Franchises und der richtige Höhepunkt kommt aber erst in 4 Filmen oder so und da schalte ich eigentlich schon ab. Vielleicht hat er auch so ein bisschen die Bindung an die Mythologie geführt. Vielleicht haben wir gefehlt. Vielleicht haben wir da auch andere Erwartungen an Kinofilme als an Serien. Da ist die Schwelle wahrscheinlich einfach niedriger, dass wir uns drauf einlassen, weil wir nicht so viel für bezahlen wahrscheinlich, ne?
Ja, und aber du hast natürlich auch, du hast ja die Möglichkeit, das dann erstmal weiterzugucken. Du kriegst ja in so einer Serienstaffel viel, viel mehr unter oder zumindest in der Tiefe auch mehr unter als in so einem eineinhalbstündigen, zweistündigen Film. Und deswegen glaube ich, ist es auch gar nicht so überraschend, dass man einerseits diese ganzen großen Young Adult Franchises nicht mehr so ganz oben in den Kinocharts sieht, unabhängig davon, dass wir jetzt natürlich in den letzten 1,5 Jahren auch nicht groß die Kino-Releases hatten. Aber dass das wieder als Serie jetzt einfach offensichtlich von Streaming-Services so aufgenommen wird. Das finde ich dann eigentlich auch irgendwie folgerichtig, weil da hast du die Möglichkeit, da richtig tief einzutauchen. Da kommst du weniger raus und denkst dir, okay, jetzt habe ich aber, selbst wenn du so nicht alles in der ersten Staffel aufgeklärt kriegst oder einen krassen Cliffhanger hast und dann musst du auf die zweite Staffel warten, dann hast du trotzdem schon so ein bisschen mehr Info, ein bisschen mehr Gefühl zu dieser Welt als ja, wenn du den ersten Film im Kino gesehen hast. Und ich glaube, dass das vielleicht einfach gerade die spannendere Erzählweise dann auch fürs Zielpublikum ist. Und ich meine, dieser Hype, der wurde ja auch im Serienbereich dann relativ schnell aufgegriffen. Ich glaube, da hast du ein bisschen was vorbereitet auch.
Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, also wir hatten ja gesagt, Twilight ging dann 2012 zu Ende. Das war so die große popkulturelle Wende dieses Franchise, was uns natürlich auch vor allem am wichtigsten die Karrieren von Kristen Stewart und Robert Pattinson und die Budgets für Regisseure wie David Cronenberg und Claire Denis beschert hat. Dem bin ich wirklich immer noch unglaublich dankbar. Ich wünschte mir, das wäre bei allen Young Adult Franchises so, dass da solche Leute rauskommen, die dann Hardcore-Arthouse hinterher drehen, aber die beiden haben es vorgemacht, bitte macht es mir nach. Genau, aber das war 2008 bis 2012 kamen diese extrem erfolgreichen und vergleichsweise günstigen Twilight-Filme raus und fast zeitgleich startete in den USA auch Vampire Diaries, ebenfalls Buchvorlage, muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen, lief auch sehr lange bis 2017. In den Folgejahren kamen dann noch zahlreiche andere Serien dazu, also extrem langlebig war auch The 100, ebenfalls Buchvorlage, eine dystopische Serie. 7 Staffeln gab es davon, 2014 bis 2020. Manche Serien haben nicht so lange überlebt. Shannara Chronicles zum Beispiel lief nur 2 Staffeln oder so. Riverdale läuft immer noch. The Society, The Wilds. Zuletzt sowas auch wie Fate the Rings Saga und natürlich ganz frisch auch Panic. Also wirklich, der Hype ging geradewegs ins Fernsehen beziehungsweise zu den Streaming-Diensten über. Es wurde produziert und produziert natürlich auch viel abgesetzt, aber er ist auf jeden Fall nicht abgeflaut. Eher im Gegenteil. Es hört ja einfach nicht auf, was jetzt so negativ von mir klingt, aber naja, darüber können wir
und auch ein bisschen so gemeint ist.
Ein bisschen.
Wir ehrlich, Jenny.
Mich zwingt ja niemand, das zu gucken, außer du hier für den Podcast. Was ist denn für dich so die Serie, die diesen Hype am besten vielleicht auch verkörpert, wo du dachtest, ja, das ist so für mich das Prime Example, das beste Beispiel für eine Teenager in Gefahr Young Adult Serie?
Also ich glaube, ich würde noch mal ganz kurz einen Unterschied machen zwischen Serien, wo Teenager auch in Gefahr sind, wo es aber auch um viel, viel mehr noch geht, also wo dieser Kampf ums Überleben nicht so ganz im Zentrum steht. Da würde ich jetzt zum Beispiel Riverdale einordnen, was einfach unfassbar viele absurde Storylines ansonsten auch noch hat, um so diese Gefahrensituation herum. Vampire Diaries würde ich da auch sehen, auf jeden Fall. Und Shannara Chronicles, da geht es ja dann auch eher um so eine böse Macht, die da bekämpft wird. Ich glaube, wenn wir uns jetzt überlegen, was hat so diesen Hype um so Sachen wie Hunger Games mit übernommen, dann geht's halt wirklich um so Sachen wie The 100, wo ich jetzt aber auch erst in Vorbereitung auf den Podcast die erste Folge gesehen habe tatsächlich. Ich habe das davor unfassbar viel über Tumblr mitbekommen, gibt krass viel Fanart dazu, total viele Fantheorien, also auch eine sehr, sehr, ja, leidenschaftliche Fan-Community, würde ich sagen. Ich glaube, das war auf jeden Fall so vielleicht die erste große Serie in dem Bereich, die dieses Überleben in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich glaube, die beste, die man aktuell auch noch streamen kann, ist für mich The Wilds. Das habe ich letztes Wochenende komplett durchgesuchtet. Da geht es um, also ähnliche Geschichte eigentlich fast wie The 100, nur bei The 100 landen halt so 100 Teenager wieder auf der Erde, nachdem die Menschheit sich irgendwie 100 Jahre lang ins All flüchten musste, weil es die Erde nicht mehr bewohnbar war. Diese Teenager landen eben wieder auf der Erde und müssen sich da zurechtfinden. Bei The Wilds, das spielt durchweg auf der Erde. Da sind mehrere Teenager-Mädchen, alle so um die 17, aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Vorgeschichten, die in einem Flugzeug sind, auf dem Weg zu so einem angeblichen Retreat für junge Frauen, angebliche Veranstaltung für junge Frauen. Und dieses Flugzeug stürzt ab und sie stranden auf einer Insel und müssen da ums Überleben kämpfen, spielt aber die Serie spielt auf so zwei Zeitebenen und von Anfang an ist auch klar, okay, die wurden gerettet irgendwann und müssen dann den Leuten, die sie gerettet haben, erzählen, was da eigentlich passiert ist. Und es ist auch so ein bisschen so, wurde viel mit Lost verglichen, wurde viel mit Herr der Fliegen auch verglichen. Ist, finde ich, wahnsinnig spannend erzählt. Und das wäre für mich jetzt gerade so eine sehr aktuelle, sehr gute Variante auf jeden Fall von dem Thema. Ja, also ich glaube, The 100, wer hat das für mich losgetreten? The Wilds hat es für mich jetzt gerade richtig gut gemacht.
Also The Wilds, muss ich ja sagen, habe ich reingeschaut für diesen Podcast und das habe ich gar nicht mal bereut, weil die, glaube ich, viele Dinge auch anders macht als andere Serien, die mich sehr genervt haben. Was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass keine Männer in der ersten Staffel vorkommen, so richtig auf der Insel. Also diese traditionellen, da ist der Bad Guy und der Good Guy und die Hauptdarsteller muss sich zwischen denen entscheiden oder so. Und das geht dann immer hin und her. Das fehlt da alles. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Überhaupt das ganze Konzept, dass es da erstmal nur junge Frauen auf der Insel gibt, das verschiebt irgendwie alle Blickwinkel auf die Probleme des Überlebens so ein bisschen und lässt das auch ein bisschen frischer wirken, weil das ist ja jetzt auch, wie gesagt, nicht die erste Serie, wo man irgendwie die Heldinnen und Helden auf eine Insel schickt und dann mal zuschaut, wie läuft denn das? Und dann kommen noch irgendwelche Rauchmonster und Eisbären und was da sonst noch so alles bei Lost zum Beispiel anfällt. Also da war ich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen.
Hast du in Panic reingeguckt?
Ja, Panic habe ich auch reingeschaut. Panic war für mich so wirklich das Klischeebild von einer Young Adult Serie, wobei ich einschieben muss, dass sie auf jeden Fall vom Look her in den ersten Folgen zumindest besser aussieht und irgendwie wertiger aussieht als vor allem auch so vergleichbare Netflix-Serien. Ich weiß nicht, ob du auf solche Sachen achtest, wenn du diese Serien schaust, so die Inszenierung, Color Grading ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, da ständig drauf zu achten, aber da hatte ich das Gefühl, Panic sieht nach mehr aus. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Es ist jetzt nichts, was ich immer unbedingt im Hinterkopf habe, außer es fällt mir wirklich entweder extrem positiv oder extrem negativ auf. Wenn sich alles in so einer soliden Mitte bewegt, dann ist es nichts, wo ich jetzt wirklich so viel drauf gucke. Aber das stimmt schon. Also ich finde, ich habe Panic für Moviepilot geguckt, habe da auch einen Text drüber geschrieben, vielleicht kurz zusammengefasst. Also Panic spielt in einem kleinen texanischen Dorf mitten im Nirgendwo und begleitet mehrere Highschool-Absolventen und Absolventinnen, die jetzt quasi alt genug sind, um an so einem Spiel teilzunehmen, das eben von Teenagern in diesem Dorf jährlich gespielt wird. Das Spiel heißt Panic und die Teenager müssen sich in so verschiedenen Challenges ihren größten Ängsten stellen. Die sind mal mehr, mal weniger gefährlich. Für jede bestandene Challenge gibt es Punkte und wer am Schluss die meisten Punkte hat, beziehungsweise die letzte Challenge gewinnt, gewinnt dann Geld. Um dieses Spiel, um Panic gibt es so mehrere Mysterien. Es ist zum Beispiel komplett unklar, wer damit angefangen hat, woher das kommt. Es ist unklar, wie das organisiert wird. Im Vorjahr sind zwei Teenager auch dabei gestorben. Deswegen versucht die Polizei auch aufzuklären, was da eigentlich los ist. Es geht aber auch eben ganz viel um Liebesgeschichten, insbesondere zwischen den Hauptcharakteren. Und das ist, mich hat es extrem unterhalten. Das habe ich auch in meinem Moviepilot-Text so geschrieben. Für mich war es ein bisschen so eine Mischung aus Saw und Riverdale. Es hat mir aber auch nicht so wirklich so neue Sachen gezeigt. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt bestimmte Dinge so zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Es war eher so eine für mich ganz gut zusammengetackerte Variation aus verschiedenen Sachen, die es davor schon gab. Und dann guckt man das halt so in einem Rutsch durch. Und wenn man es nicht geguckt hat, hat man auch nichts verpasst. Aber es verlangt nicht viel von einem, ist irgendwie gut für einen verkaterten Sonntag oder so. Was ja viel bei so Teenie-Formaten ist. Die fordern dich nicht groß. Es ist immer irgendwie Drama, weil als Teenager ist alles immer dramatisch. Musik ist meistens ganz gut und ja, dann bist du da durch und hast aber auch schon wieder vergessen, wie der große der Hauptcharaktere hieß. So ein bisschen ähnlich war ja auch, ich weiß nicht, ob du The Society geguckt hattest, das kam 2019 bei Netflix, war sehr offen tatsächlich auch, so ähnlich wie Panic am Schluss auch auf so einen großen, also es gab einen großen Cliffhanger, The Society, da ging es um Teenager, die überraschend sie kommen von einem Bustrip zurück und plötzlich sind all ihre Eltern weg und sie sind ganz allein in ihrem Heimatort und kommen da auch nicht mehr raus, weil der sich plötzlich mitten in einem riesigen Wald befindet und da müssen sie selbst halt so eine eigene Gesellschaft wieder aufbauen und erste Staffel hat auch auf einem großen Cliffhanger geendet und die Serie wurde dann nicht fortgesetzt. Also das ist so ein bisschen gefühlt, als hätte man sich in so einem Kino-Franchise von vor ein paar Jahren noch befunden und dann wird gesagt, Leute, sorry, aber wir hören nach Hunger Games 2 auf. Könnt euch jetzt selbst überlegen, was danach so kommt. Und da hat man natürlich dann auch wieder diese Teenager-Klischee-Rollen gehabt, wo man schon auf den ersten Blick irgendwie sieht, das ist der Coole, das ist die Verschlossene, die aber eigentlich so total integer ist und irgendwann die Kontrolle übernehmen wird. Ja, da hat man immer sehr viel Stereotype. Was ist denn deine Hass-Young Adult Teenager kämpfen ums Überleben-Serie? Hast du so ein Format, was du richtig scheiße findest?
Also richtig furchtbar finde ich, ist schwer zu sagen, weil ich meistens nicht lange durchhalte. Also es gab sowas wie Curse zum Beispiel, aber das ging schon sehr in Richtung Fantasy-Epos, dann weiter weg von dem reinen, wie überleben die Teenager, wo ich mir wirklich auch dachte, wie zum Teufel, also wurde da überhaupt Geld für bezahlt, warum sieht das so aus, wie es aussieht, warum muss die arme Hauptdarstellerin sich da durchquälen und so. Meistens ist es bei mir wirklich so, ich schaue da rein, um mir einen ersten Eindruck zu machen. Und dann sind da schon diese wiederkehrenden Klischees, die du ja auch schon erwähnt hast, bei The Society zum Beispiel. Auch da hatte ich auch nochmal so reingeschaut, um mal so einen kurzen Eindruck davon zu bekommen. Und dann habe ich so dieses Problem. Erstens habe ich null Toleranz dafür, für genau dieses Genre, wenn es nicht sofort irgendwie wenigstens halbwegs gut aussieht. Das ist für mich so Minimum. Das ist halt auch dann, das ist ja bei jedem anders, also was einem dann gefällt so. Mein Ding ist, ich liebe zum Beispiel Elite, wo es genau dieselben Klischees gibt. Diese spanische Teenie-Mystery-Serie zum Beispiel. Und da kann ich einfach nicht von genug bekommen. Da habe ich so überlegt, woran liegt das denn, dass ich das mag? Oder auch sowas wie Veronica Mars zum Beispiel früher vor vielen, vielen Jahren oder meinetwegen auch Buffy und warum habe ich null Toleranz gegen so Teenies in Danger Serien, die mit ähnlichen Klischees zum Teil auch arbeiten und ich würde sagen, es liegt auf jeden Fall auch daran, dass wenn ich diese Klischees sehe und das drumherum irgendwie so ein bisschen hingerotzt aussieht, weiß nicht, wenn ich schon sehe, da hat keiner Geld für ausgegeben. Und die Effekte sind mies und ich kann den Plot irgendwie schon aus 3 Meilen Entfernung erkennen und dann habe ich einfach keine Lust mehr als weiß nicht, 45, 50 Minuten zu investieren und dann ist Schluss. Also deswegen kann ich gar nicht sagen, ich habe eine Hassserie oder so, weil ich mich gar nicht erst drauf einlasse. Da wollte ich sowieso mal nachfragen, wie ist denn da deine Schwelle? Guckst du manche Sachen dann auch einfach nebenher, obwohl du eigentlich denkst, doch, eigentlich ist das überhaupt nicht gut?
Also es muss immer irgendetwas geben, was mich dabei hält. Entweder ich muss die Grundprämisse irgendwie spannend finden. Das war bei Panic zum Beispiel so. Ich dachte mir echt, hä, okay, aber wer organisiert denn dieses Spiel? Also was geht denn da ab, Alter? Wie kann es denn sein, dass die Polizei, also jeder Teenager sieht auf den ersten Blick, wann das nächste Spiel stattfindet, aber die Polizei recherchiert da mit mehreren Leuten und die finden es nicht. Wie kann das denn sein? Und dann ist es so eine kleine Sache, die mich so durch die ersten zwei Folgen vielleicht zieht. Und ich kann gar nicht so den Finger drauf legen, wann es dann bei mir einsetzt, dass ich mir dann irgendwie denke, okay, vielleicht finde ich es gerade albern, aber ich will jetzt doch schon wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist echt so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, dann vielleicht doch auch, es sieht gut aus. Oder ich habe jetzt zumindest nicht das Gefühl, ich gucke hier auch visuell so den allerletzten Trash. Es muss zumindest eine Figur geben, die ich mag. Das war bei Panic so jemand, der am Anfang erst als unsympath dargestellt wird. Ray, der ziemlich gut gespielt wird von dem Sohn von Jack Nicholson, was ich auch erst im Nachhinein herausgefunden habe.
War das der Bad Boy, der sie die ganze Zeit teased?
Ja, natürlich.
Ah.
Da bin ich auch leider sehr anfällig für. Aber den fand ich irgendwie sympathisch, weil der auch noch so eine zweite Ebene hatte, die für mich ganz gut funktioniert hat, auch wenn die auch die Klischee beladen war. Aber er hat das für mich glaubhaft irgendwie auch verkauft. Das hat für mich funktioniert. Also dachte ich mir, okay, gucke ich mir mal weiter an. Und dann ist es aber auch so, dann verzeihe ich auch viel. Ich finde halt, es ist oft für mich anstrengender, mir dann was Neues zu suchen. Gerade irgendwie an so einem faulen Wochenendtag, wo man sich denkt, ich will jetzt wirklich einfach nur auf der Couch liegen und mich irgendwie berieseln lassen, dann gucke ich lieber was weiter, was ich jetzt nicht direkt hasse und was mich dann doch noch irgendwie unterhält, als mir umständlich was Neues zu suchen und mich dann erstmal auf diese neue Welt auch wieder einstellen zu müssen. Deswegen ist ja, glaube ich, meine Akzeptanzschwelle relativ. Ist sie dann hoch oder niedrig? Hoch. Egal. Ganz egal. Auf jeden Fall gleichzeitig so bei The 100, haben wir schon gemeint, wir haben da so die erste Folge in Vorbereitung auf den Podcast geguckt. Da dachte ich mir zum Beispiel direkt so, das ist irgendwie, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Du meinst ja auch schon, man muss erstmal so die ersten vier Folgen oder so und dann wird's gut. Aber das wäre jetzt sowas. Vielleicht auch, weil ich eben The Wilds erst durchgesuchtet habe, was ja im Kern dann doch irgendwie eine vergleichbare Geschichte ist, was ich richtig gut fand, von Anfang an auch richtig gut fand. Da habe ich jetzt erstmal keine Motivation, The 100 weiterzugucken. Das funktioniert für mich gerade nicht. Ich glaube nochmal, um auf deinen Punkt zurückzukommen, dass du meintest, du weißt gar nicht, warum nicht diese Teenies kämpfen ums Überleben, Sachen dann oft so abstoßen, während so Elite oder so für dich total funktioniert. Ich glaube, das Problem von diesen alles ist sehr gefährlich, es geht ums Überleben Geschichten, die sind ja oft sehr unrealistisch im Kern. Oder so die Hauptprämisse, es kann sehr schnell sehr albern werden und sehr unglaubwürdig. Und wenn da dann noch so Teenie-Melodrama mit draufkommt, dann ist es halt schnell viel zu viel und richtig quatschig. Während natürlich Elite ja in vielen Dingen auch sehr unglaubwürdig ist und auch sehr dramatisch, aber im Kern so ein bisschen geerdeter ist. Und ich glaube, dass das so ein ganz schwieriger Balanceakt ist, so wie over the top kann es von der Prämisse mit den ganzen dramatischen Storylines in Zusammenspiel sein, bevor es Leuten zu viel wird. Und ich glaube, da ist es die Gefahr, dass es viel zu viel ist, ist weniger gegeben, wenn es irgendwie um Geschehnisse an einer Schule geht. als wenn es um Geschehnisse geht, die im Weltraum spielen oder in einer super futuristischen Zukunft oder im Rahmen von einem möglicherweise tödlichen Spiel, was Leute aus Spaß spielen, für gar nicht mal so viel Geld als Preis am Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie eine Rolle nochmal spielt, warum du da eher abgeturnt bist.
Gerade wenn das so in Richtung Sci-Fi und Fantasy geht, dann merkt man halt auch, dass immer wenn es dann so Richtung Genre-Spektakel, also zum Beispiel große Effekte, wie in The 100, irgendwelche Raumschiffe im Weltraum oder so geht, dann merkt man irgendwie, dass es irgendwie wie so ein Haus aus Pappe ist. Und wenn man es einmal anfasst, dann fällt es vielleicht in sich zusammen. Und bei The 100 habe ich das auch so dann empfunden. Also je mehr sich diese Serie auf der Erde und zwischen den verschiedenen Teenagern und den möglichen anderen Völkern, die da überraschenderweise doch überlebt haben, abspielt, desto mehr bin ich drin. Also es gibt dann eben auch so in den späteren Folgen, und ich habe, wie gesagt, nur so die Hälfte der, oder wahrscheinlich nicht mal ganz, der ersten Staffel erstmal geguckt, aber es gibt dann so wirklich auch super dramatische Twists, die ich nie vorher gesehen hätte, dass da sofort Figuren sterben, wo ich dachte, ach, muss ich mit denen jetzt 7 Staffeln verbringen? Die genau diesen Klischee von gerade diesen Liebesdreiecken zum Beispiel dem entsprochen hätten. Und dann wären die einfach so entsorgt. Und dann dachte ich, oh, okay, hier sind so hier kann man tief fallen in der Serie. Im Englischen würde man sagen, dass die Stakes ziemlich hoch sind oder high sind. Und das ist sowas, was mir bei anderen Teenie-Serien auch fehlt, glaube ich, dass ich, wenn ich Panic schaue, zum Beispiel weiß, wie lange ich mit der Heldin zum Beispiel auf jeden Fall Zeit verbringen werde, die ich nicht sonderlich interessant finde. Während wenn ich nach diesem großen Twist in der 3. oder 4. Folge von The 100, da dachte ich dann, aha, das ist der Ned Stark-Moment, hier kann es alle treffen, theoretisch. Und dann war ich neugierig, habe ich fast schon überlegt, okay, gucke ich jetzt The 100 wirklich 7 Staffeln? Dann habe ich mir durchgelesen, wie das Ende von der Serie angekommen ist. Und dann dachte ich, okay, vielleicht nicht. Vielleicht gucke ich nur 2 Staffeln davon. Aber das ist sowas, was mir schon manchmal fehlt, oder das ist so die Diskrepanz. Man hat einerseits die extreme Gefahr, die durch das Genre heraufbeschwört wird, in der sich die Teenies irgendwie abquälen. Eben auch so Survival-Thriller, Fantasy, Sci-Fi oder so als Kontext. Aber dadurch, dass eine Teenie-Serie ist, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass die Gefahren vielleicht gar nicht so groß sind, dass bestimmte Leute auf jeden Fall überleben werden, damit die Teenie-Serie so weiter funktionieren kann, weil sie eben und sie kann auch nicht so brutal werden wie vielleicht erwachsenere Serien. Aber vielleicht sollte ich auch einfach mehr als 5 Folgen von den Serien gucken und dann werde ich irgendwie komplett eines Besseren belehrt. Was ist da deine Wahrnehmung, was das angeht?
Also das mit der Brutalität sehe ich auf jeden Fall auch so. Also gerade bei Panic, es wird ja auch sehr so vermarktet, als wären das jetzt die schlimmsten Challenges aller Zeiten, die da auf die Teenies zukommen. Zum Teil sind die extrem gefährlich, werden dann aber so richtig krass runtergespielt. Und wieder andere Sachen werden dann aber so als krass dramatisch dargestellt. Und man denkt sich, okay, aber so richtig schlimm. Also, ne, wenn ich Saw gucke oder wenn ich so Torture-Porn-Sachen gucke, was jetzt nicht mein Lieblingsgenre ist unbedingt, dann fehlt da halt mal ein Arm plötzlich. Oder dann siehst du halt auch mal richtig Blut. Und bei so Teenie-Serien ist es natürlich alles sehr, sehr runtergedampft. Da wird dir dann dafür immer überraschend viel Sex gezeigt. Also was ich tatsächlich überraschend finde, weil gerade in so Diskussionen darüber, was jetzt moralisch verwerflich ist und so, gerade in den USA, da ist ja dann Blut oft eher noch okay, als wenn keine Ahnung, jemand Sex hat vor laufender Kamera oder so getan wird, als hätten die Schauspieler miteinander Sex vor laufender Kamera. Ich glaube, dass es Charaktere gibt, die auf jeden Fall meistens überleben oder wo relativ klar ist, dass sie nicht einfach weggehauen werden. Das hat man ja auch viel bei Serien mit einem klar erwachsenen Publikum. Deswegen sind die Leute ja auch so auf Game of Thrones ausgerastet, weil das die ja auch total schockiert hat, dass da einfach einer der gefühlten Hauptcharaktere plötzlich weg ist. Ich glaube, das ist schon relativ verbreitet bei so Teenager-Sachen, ist aber auf jeden Fall, gibt es natürlich trotzdem definitiv eine Diskrepanz zwischen der Gefahr, die einem vermittelt wird, und der Gefahr, die tatsächlich existiert. Ich glaube, deswegen ist es auch sowas, was man halt auch echt ganz gut so, für mich auch entspannt, ich kann das entspannt nebenbei gucken, weil ich weiß, selbst wenn es richtig schlimm wird, es kann nicht unfassbar schlimm sein. So, es gibt eine Grenze, die in seltenen Fällen überschritten wird. Und das heißt, ich habe so, zumindest so einen Erwartungshorizont, der für mich abschätzbar ist, den es da gibt. Ich glaube, dass aber viel auch, und damit kommen wir vielleicht auch direkt zu der Diskussion, warum diese Sachen so beliebt sind, was bei diesen Teenies-Camp von dem Überleben-Ding ja auch immer mitspielt, ist, dass dieser Kampf ums Überleben, und das ist jetzt vielleicht so eine sehr feuilletonistische Interpretation von mir, aber dass das ja gefühlt immer so mit so Teenager-Urängsten auch so ein bisschen spielt. Und dass dann oft die eigentliche Gefahr und das, was eigentlich Angst macht, nicht unbedingt das ist, was so von außen auf die einwirkt, sondern oft das, was sie selbst mit sich verhandeln müssen. Das finde ich bei The Wilds auch sehr, sehr spannend. Da gibt es zum Beispiel einen Charakter, die psychische Probleme hat, und es gibt einen Charakter, die ganz, ganz schlimme Sachen durchlebt hat. Und dann wird das so gegenübergestellt, da wird halt so gesagt, so für, ich sage jetzt keine Namen, kein Spoiler, für X kam die Gefahr von außen, und solange sie sich einredet, dass eigentlich alles okay ist, ist sie sicher. Und für Y ging das aber nicht, sich so die Welt schön zu reden, weil die Gefahr kam immer von innen. Und wie gehst du damit um? Und das finde ich zum Beispiel auch mega spannend an so Young Adult Sachen, dass das so ganz große Gefühle und Ängste sind, so irgendwie so das Gefühl, vielleicht sich eingesperrt zu fühlen oder machtlos zu sein oder nicht genug zu sein. Und das dann verhandelt wird in Kontrast vielleicht zu einer feindlichen Außenwelt oder so, gegen die man sich behaupten muss. Und ob dann die feindliche Außenwelt, ob das dann absurde, Saw-mäßige Spiele im texanischen Hinterland sind oder ob das eine Gesellschaft ist, die im Kern böse ist, oder ob das andere Teenager sind, gegen die man sich zur Wehr setzen muss auf einer einsamen Insel, ist dann im ersten Schritt erstmal egal. Aber so die Gefühle dahinter, also das holt mich total ab, weil das Gefühle sind, die ich auf jeden Fall in meiner Teenagerzeit auch hatte und wo ich mir vorstellen kann, dass das was ist, was einfach sehr, sehr viele Leute auch Ü30 noch erreicht.
Also bei The Wilds kann ich das wirklich nachvollziehen. Da habe ich auch das Gefühl, es ist eine der Serien, die sich dessen bewusst ist, dass das eigentlich das Interessanteste von allem ist. Also vielleicht noch spannender als die ganze Mythologie, die dann hinter der Insel zum Beispiel steckt und die sehr offensiv damit umgeht, und das fand ich wirklich erfrischend. Allerdings habe ich bei anderen Serien schon manchmal auch das Gefühl, dass es dann auf eine sehr klischeehafte Art und Weise wieder angesprochen oder sehr oberflächlich auch einfach thematisiert wird. Also bei Panic zum Beispiel, da fand ich es ganz interessant, oder da hat mich sofort abgeturnt, wie die Heldin von der Mutter, die Mutter von der Heldin als erstes dargestellt wird, wie sie da mit der Kippe im Mund irgendwie sitzt und du weißt, das kann ja gar nicht gut gehen. Und ich weiß, das gibt dann später noch Szenen, wo die so ein bisschen sympathischer dargestellt wird. Aber da hatte ich auch das Gefühl, diese ganze Idee hier, da ist jemand mit einem sozial schwierigen Hintergrund, der sonst überhaupt nicht der Typ, sage ich mal, Adrenalin-Junkie ist, aber der von dieser Kleinstadt und dieser beengten sozialen Situation, die schon seit Generationen auferlegt scheint, irgendwie so eingegrenzt und quasi platzangstmäßig in Panik versetzt wird, dass sie so eine furchtbare Aufgabe nach der anderen auf sich nimmt, um da irgendwie rauszukommen. Und diese Grundidee ist super interessant, diese sozialen Probleme, die diese Teenies haben, um dann so ein furchtbare eigentlich Aufgabe auf sich zu nehmen, um dann irgendwie $50.000 oder was es am Ende sind, zu bekommen. Das finde ich alles interessant, aber wie man dann quasi das darstellt, diese sozialen Probleme, dieses fehlende Geld, diese so viele Jobs muss man haben, um da irgendwie durchzukommen, vielleicht dann sich mal für ein College zu bewerben oder so, das ist super klischeehaft gewesen. Und ja, ich mag das auch nicht, wenn, oder ich habe da eine persönliche Abneigung dazu, wenn so Figuren so, weiß nicht, karikaturhaft als irgendwie in Anführungszeichen arm oder so dargestellt werden. Bei der Mutter hat mich das wirklich sofort angenervt. Ich weiß nicht, vielleicht, weiß nicht, also vielleicht habe ich da auch übertrieben reagiert. Gibt auch Filme zum Beispiel, wo ich ähnliche Szenen hatte, gesehen habe, die mich sofort wütend gemacht haben. Zum Beispiel in Shazam, der nun gar nichts damit zu tun hat. Aber da saß ich da und hätte am liebsten ein persönliches Gespräch mit dem Regisseur geführt. Wie kannst du denn Leute in solchen Situationen so auf die herabblicken, sag ich mal? Und in diesem Moment hatte ich dieses Gefühl, da blickt jemand darauf herab, so auf diese Frau in dieser Situation ihres Lebens, um diese wirklich spannenden und realistischen und lebensnahen Probleme dieses Teenagers irgendwie zu pushen und darzustellen. Und das habe ich öfter auch, dieses Gefühl bei solchen Serien, dass es dann sehr oberflächlich einfach gemacht wird.
Also ich glaube, das kann man ja generell, also ich stimme dir dazu. Ich dachte mir auch, als sie dann die Mutter gezeigt haben, so, oh, die raucht, während sie für ihre kleine Tochter kocht. Sie ist also eine schlechte Mutter.
Ja.
So, ne? Das sind dann irgendwie auch so visuelle Sachen, wo dir so holzhammermäßig, du musst verstehen, sie ist eine schlechte Mutter, eingeprügelt wird und sowas. Da denke ich mir dann auch, so als auch ein Teenager hätte das verstanden, ohne dass das so übertrieben dargestellt sein muss. Ich glaube, dass aber generell, das ist zumindest mein Eindruck, so die erwachsenen Charaktere in solchen Young Adult Sachen oft sehr blass sind und nur sehr grob gezeichnet sind. Also dass da der Fokus ja auch ganz klar und mal mehr, mal weniger gut auf die jungen Charaktere einfach gerichtet wird. Und ich glaube, das kann, wenn das gut gemacht ist, aber auch funktionieren. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal überlegt, okay, das ist jetzt ein Young Adult Format, vielleicht die Welt wird uns gezeigt durch die Augen von einem Teenager, der oder die, keine Ahnung, sich dann vielleicht denkt, okay, das hier ist die Mutter meiner besten Freundin. Und die wirkt, die kenne ich nur aus diesen Situationen und die wirkt auf mich so. Deswegen ist das die nette Mutter, die immer das Abendessen, bevor sie einfriert, weil sie abends arbeitet und sie bereitet das vor. Und jetzt habe ich so ein sehr kompliziertes Beispiel genommen und komme da nicht mehr richtig raus. Aber ich glaube, alle verstehen, was ich meine. So, es ist sehr einfach gezeichnet, weil ein Teenager beschäftigt sich vielleicht dann nicht so wahnsinnig mit dem Innenleben dieser erwachsenen Person, sondern guckt dann eher, versteht eher vielleicht auch, wie andere Teenager ticken und deswegen sind die erwachsenen Charaktere eher blass und spielen da auch nicht so eine große Rolle und sind dann vielleicht nochmal archetypischer als die Teenager in der Serie oder im Film. Ich kann mir vorstellen, dass eben dieser Fokus auch ein Grund dafür ist, dass das erfolgreich ist. Also das ist auch, und das ist wiederum was ich auch oft gut finde, wenn es nicht zu krass ist, so dieses, ne, alles ist immer ein ganz großes Gefühl irgendwie. Weil so als Teenager, erfährst ganz viele Sachen zum ersten Mal. Du hast vielleicht deine erste große Liebe, der erste Kuss, das erste Mal Sex, machst du zum ersten Mal vielleicht auch aktiv Gedanken darüber, wie soll es mit meinem Leben jetzt weitergehen? Und sowas kannst du natürlich viel, viel größer, viel dramatischer erzählen, als wenn du als Hauptcharakter eine Frau hast, die vielleicht in einem Büro im Finanzbereich irgendwas macht und alles schon 15 Mal erlebt hat und alles so dreimal auf Pro und Contra durchdenkt. So, die rennt dann nicht zu dramatischer Popmusik über ein Feld und springt ihrem unvernünftigen Crush in die Arme oder so.
Klingt wie die nächste Netflix-Romcom zu Weihnachten oder so.
Netflix, überweist mir Geld, ich mach das für euch. Aber weißt du, es ist verständlich. Also es ist irgendwie, du kannst es natürlich viel, viel dramatischer, viel größer machen, viel überzeichneter machen, weil das diese hohe Emotionalität, die du halt viel in so Teenager-Geschichten hast, du die einfach auch sehr bunt darstellen kannst. Ich finde halt so Javier Dolan zum Beispiel als Regisseur, den ich ganz, ganz toll finde, auch wenn ich seine letzten Filme leider überhaupt nicht toll fand. Aber der spielt ja auch mal ganz viel mit Farbe und dramatischer Inszenierung. Und es ist immer so ein bisschen zu viel, aber trotzdem geil. Und der ist sich nicht zu schade dazu, dass dann in Mami irgendwie Born to Die von Lana Del Rey läuft oder Wonderwall von Oasis. So mega laut und man plötzlich denkt, ist das jetzt hier einfach ein sehr geil gedrehtes Musikvideo mit den Hauptcharakteren, die zufällig in diesem Film auch mitspielen. Das finde ich schön. Das ist so eine sehr lebendige Erlebbarkeit von Sachen, wo du hast da irgendwie die Möglichkeit, auch nochmal auf so Basiswünsche, auf so Basisängste, die, glaube ich, extrem viele von uns in ihrer Jugend auch so hatten, zurückzugreifen. Und ich glaube, das kann einfach sehr, sehr gut funktionieren. Und das holt, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Leute ab, auch wenn man nicht mehr im gleichen Alter ist. Das wäre für mich, glaube ich, und das bezieht sich dann aber auf so Young Adult Sachen im Generellen. Das wäre für mich, glaube ich, so ein Grund dafür, warum das so erfolgreich ist. Was aber natürlich vielleicht in dem Zusammenhang nochmal die spannendere Frage ist, so warum will man Teenagern beim Leiden zugucken? Weil das ist, glaube ich, was, woran du dich auch so ein bisschen störst, ne? Wenn du sagst, so Elite findest du geil, aber so diese kämpft ums Überleben Sachen, da wird's schwierig.
Ja, also die übertriebene Emotionalität da gerne immer mehr, je mehr, desto besser. Deswegen schaue ich ja zum Beispiel auch Elite, weil das ja wirklich eine Hypersoap ist. Also das ist ja gar nicht, da geht ja gar nicht mehr. Und das findet sich auch so ein bisschen in der Farbgestaltung, den Kostümen und so weiter, den Frisuren und so wieder und der Musik natürlich auch. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall, ja, gern, geht noch mehr in diese Richtung, wenn ich mir dann sowas wie The Society oder so anschaue, wo auf jeden Fall interessante Aspekte auf jeden drinnen sind, die mich irgendwie neugierig machen. Da habe ich dann aber das Gefühl, ja, das sieht da halt aus wie Löschpapier, warum soll ich mir das jetzt angucken? Falls noch jemand weiß, was Löschpapier ist, das ist so eine alte Referenz, ich weiß gar nicht mehr, ob Jugendliche das noch benutzen. aber ja, die Teenies in Danger, ich glaube, wenn ich jetzt zuschaue, wie Teenies irgendwie nochmal alles das durchleben, was ich vielleicht irgendwie von mir selber auch aus der Pubertät noch kenne, was ich vielleicht auch, woran ich eigentlich gar nicht mehr gedenken möchte, vielleicht auch, dann hat das auf jeden Fall den Vorteil, dass ich zumindest mit einer Distanz drauf blicken kann. Und das ist vielleicht auch was Beruhigendes, ne, dass man das nochmal sieht, aber man hat es ja hinter sich. Und das ist dann vielleicht auch einer der Gründe, warum viele Leute das schauen, unabhängig davon, ob die Teenies jetzt einfach nur eine Mordkomplott sind, wie in Elite, oder ob sie wirklich in einer dystopischen Zukunft um ihr Überleben kämpfen. Ich glaube, bis zum gewissen Grad ist da auch so ein bisschen Aufatmen da, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ü30-Zuschauer oder eine Ü30-Zuschauerin ist und diesen Menschen in der Pubertät zuschaut, dann denkt man, ja, ich kann mich damit identifizieren, aber ich bin auch ein paar Jahrzehnte davon wieder entfernt und das ist gut so. Wenn sie in Gefahr sind, ich weiß nicht, ob ich grundsätzlich was dagegen habe, wenn Teenager in Serien, muss man immer dazu sagen, in Gefahr sind. Nicht, dass ich hier meine Zitate falsch ausgelegt werden. Aber was, glaube ich, ein Problem ist, ist dann so, dass wenn es dann zum Beispiel inszeniert werden muss, so diese Prüfung zum Beispiel bei Panic, oder meinetwegen Verfolgungsjagden oder sonstige Action-Szenen oder so, dann kommt bei mir wieder so ein bisschen dieses Haus aus Pappe oder das Kartenhaus oder was weiß ich, welche Metapher da am besten passt ins Spiel, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht eure Stärke, da fehlt vielleicht auch das Budget. Ich meine, einer der Gründe, warum so viele Teenie-Serien gedreht werden, ist ja auch, dass es einfach ziemlich günstig ist auch. Man muss die Schauspieler nicht großartig bezahlen. Man kann da durchaus sparen bei dem Szenenbild, den Locations und so weiter. Und man hat eine Zielgruppe quasi schon vorgegeben, die sehr, sehr klar und eigentlich leicht zu definieren ist. Aber das hat dann eben auch Auswirkungen so auf das, was mich bei anderen Serien vielleicht mit erwachsenen Schauspielern oder einem höheren Budget dann konkret reizen würde. Also ich bin bei solchen Serien immer froh, wenn das Spektakel vorbei ist und wenn die dann wieder anfangen, die traurige Musikmontage zu spielen und es wieder um die großen Gefühle geht.
Also man muss jetzt natürlich auch, also ich habe mir im Vorfeld auch sehr überlegt, wenn wir sprechen ja auch von Hype und es häufen sich ja jetzt auch in den letzten Jahren, gerade so mit diesen beiden Amazon-Formaten, Panic mit The Wilds. So ein bisschen ist ja eigentlich auch wie Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja.
Eine Young Adult-Serie,
wobei niemand wie Young Adult aussieht in der Serie.
Ja, oh, das fand ich auch, das fand ich ganz schrecklich. Fand ich ganz, ganz.
Wenn Vater und Tochter wie Geschwister aussehen, hast du ein Grundproblem beim Casting.
Ja, das ist ja generell auch so ein Young Adult Problem, dass man immer überlegt, okay, aber wem nehme ich jetzt wirklich ab, dass er oder sie erst 15 ist? Ich habe mir natürlich auch nochmal überlegt, okay, warum ist es vielleicht jetzt gerade nochmal eine Zeit, nachdem dieser Film-Franchise-Hype da ja auch irgendwie offenkundig zu Ende gegangen ist, vielleicht kommt er nochmal wieder, who knows, aber für Serien scheint das ja gerade wieder ein spannendes Thema zu sein und auch das ist jetzt wieder so ein sehr sehr feuilletonistische Herangehensweise, aber ich war dann relativ schnell an dem Punkt, dass ich mir dachte so, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch so dieses Gefühl nochmal mit aufgenommen wird, dass die Welt, in der wir leben, immer dystopischer wird. Also gleichzeitig ist natürlich so, zumindest in Deutschland, in der westlichen Welt, haben wir einen relativ hohen Lebensstandard. Social Media sorgt viel dafür, dass es mehr Akzeptanz für alternative Lebensformen gibt. Internet hat uns, glaube ich, einerseits sehr viel kaputt gemacht und andererseits aber auch sehr vorangebracht. Es geht uns ja irgendwie so, zumindest uns so auf oberflächlicher Ebene irgendwie gut. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, und das sieht man ja bei Fridays for Future allein schon, ich bin jetzt ein Teenager und ich denke an meine Zukunft und ich merke, so Klimawandel allein schon als Thema. Niemand weiß, was da in welcher Zeitspanne dann doch vielleicht schneller als gedacht nochmal auf uns zukommt. Es gibt gefühlt eine immer größere Schere zwischen Arm und Reich. Es gibt kaum noch die Möglichkeit, irgendwie wirklich zu sagen, ich mache diese Ausbildung oder ich mache dieses Studium und dann ist das der Beruf, in dem ich arbeite und ich habe da irgendeine Art von Sicherheit. Wir kriegen wahrscheinlich alle nicht mehr so wirklich viel Rente. Ne? Das sind ja alles so Sachen irgendwie, die so auf einem lasten. Das fühlt sich ja schon dystopisch an. Und auch wenn wir jetzt gerade noch an einem Punkt sind, wo wir, kleines La-N-Zitat, bis hierhin ist alles doch gut, das kann sich ja unfassbar schnell verändern. Und für die Generation nach uns, die trifft das halt dann richtig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass so dieses Gefühl von, ich gucke eine Serie, wo Teenager sich einem ganz klar umrissenen Problem stellen müssen. Wir müssen auf dieser Insel überleben. Wir müssen in dieser Challenge zu diesem Ziel kommen. Wir müssen diese Person bekämpfen. Dass das irgendwie vielleicht so ein heilsamer Weg ist, die eigenen Ängste zu verhandeln. Weil während du natürlich so eine Angst vor einer Zukunft, die nicht ganz zu 100% durchblickbar bist, so die kannst du nicht unmittelbar angehen. Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt diese eine Sache und dann wird alles besser und dann habe ich eine Sicherheit. Und die Teenager in diesen Serien haben eher die Möglichkeit, sich eine Sicherheit zu schaffen oder einen eher klar vorgegebenen Weg, wie überleben sie jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen eine Rolle spielt.
Das kann ich mir auf jeden Fall als Grund vorstellen, warum diese Art von Erzählungen gerade mit Teenagern auch so beliebt sind, weil man dann ja immer auch, man hat nicht nur die Identifikation damit, sondern man durchläuft dann immer auch den Prozess des Erkennens, aha, da ist dieses Problem, dann dieses Freunde finden, die dann meist auch irgendwie Alliierte sind. Das ist ja häufig so ein wichtiges Thema. Erst hat man den ersten Eindruck von Figur X und dann stellt sie sich als was anderes raus. Häufig gibt es dann unerwartete Freundschaften. Das fand ich bei The 100 bisher auch recht spannend, dass dann eine Figur, die du am Anfang, wo du am Anfang denkst, aha, das ist jetzt der Agent des Chaos, mit dem wird unsere Hauptfigur irgendwie niemals zu Rande kommen, aber nach diesen großen Twists kommt es dann eben dazu, dass sie zusammen lernen, darauf zu reagieren, zu erkennen, wir müssen zusammenarbeiten, damit wir hier die verbliebenen 100, wobei zu dem Zeitpunkt sind es schon wieder deutlich weniger, die dann überlebt haben bisher, zu Rande kommen können, alleingelassen auf diesem vergifteten Planeten, und dann müssen sie zusammenarbeiten, vielleicht über ihren ersten Eindruck hinausgehen und die andere Person erstmal richtig sehen, Freundschaften schließen, und dann gehen sie zusammen an die Lösung des Problems, was 7 Staffeln dauert offensichtlich. Und ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch sowas Befreiendes irgendwie hat, was vielleicht auch fast schon therapeutisch ist. Ich glaube, weil das hat man ja generell auch als Erwachsene oder Erwachsene, wenn man zum Beispiel Murder Mysteries oder so schaut, auf einem kleineren, weniger relevanter Ebene oder so, dass man jemanden hat, der einen mit an die Hand nimmt, um einem da durch diese Gefahr durchzuführen und hinterher erklärt, warum war das denn so. Und das gibt's, glaube ich, auch in anderen Serien, die eher ein erwachsenes Publikum anvisieren, dass man sich so ein bisschen wiederfindet in einem Konzept für eine Serie, das sehr nah vielleicht auch an dem Problem des Alltags vorbeischrammt, selbst wenn es irgendwie im Genreformat ist. Also ich bin zwar kein Fan, aber Breaking Bad durchaus interessant, weil das sind ja wirklich viele, viele alltägliche Probleme, die auf die Hauptfigur einprasseln, und dann wählt sie einen sehr ungewöhnlichen Weg, um die zu lösen. Und das ist Breaking Bad im Grunde. Und man schaut das dann, gerade wenn man so überlegt, wie sieht denn der Drogenkonsum zum Beispiel in den USA aus, die Medikamentenabhängigkeit, die sozialen Probleme, die Gesundheitsversorgung. Und dann ausgerechnet in dieser Zeit kommt Breaking Bad und alle gucken das. Warum ist das so? Ja, offensichtlich, weil sie auch direkt quasi in die gesellschaftlichen Probleme in den USA auch hineingrätscht. Und das in einem Genre-Kontext irgendwie thematisiert. Und dann durchläuft man mit dieser Hauptfigur diese vielen, vielen Wandlungen auch. Auch wenn es nicht immer ein Happy End natürlich endet. Aber diese Kunst, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und dann in einem Genre-Kontext zu verarbeiten, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Teil dieses Erfolgsrezepts von diesen Teenie-Serien. Selbst wenn man es manchmal gar nicht mehr so richtig wiedererkennt, bei The 100 ist das ja sehr, sehr auffällig theoretisch, die Umweltprobleme, die erst dazu geführt haben, warum die Leute in dieser Situation sind, aber auch Probleme der Überbevölkerung, die Angst davor, dass das zu einem Problem wird, und das Alleingelassensein von dieses Gefühl, die Erwachsenen machen da ihr Ding und wir sind hier auf der Erde und müssen da irgendwie zurande kommen, auch so ein tiefes Teenager-Feeling, was man ja sowieso hat als junger Mensch vielleicht auch. Oder vielleicht auch zu viel Kontrolle durch die Erwachsenen. Trifft beides auf die Serie zu. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wenn du die Serien schaust, hast du dann das Gefühl, dass die Serien diesen Themen auch gerecht werden? Oder ist es dann eher so, das ist halt jetzt der Aufhänger, aber eigentlich geht's ja um doch was anderes?
Also ich glaube, ich finde es immer besser und wertvoller, wenn man nicht das Gefühl hat, ich gucke jetzt Serie XY und eigentlich geht es die ganze Zeit um Klimawandel. Das fände ich aus erzählerischer Perspektive für mich nicht so spannend. Ich finde es besser, wenn diese Ängste, die dann eben Teenager durchleben in dem Moment in der jeweiligen Serie, wenn das unterschwelliger passiert und man darüber noch eine Handlung tatsächlich stülpt, die in sich spannend ist. Weil auch wenn ich jetzt, wenn man sich daran zurückerinnert als Teenager, man war irgendwie unsicher, vielleicht auch mit sich selbst, hatte Probleme mit sich selbst, dann war aber nicht das komplette Leben, ich sitze zu Hause und spreche darüber, dass ich Probleme mit mir selbst habe, sondern dann hast du ein Leben, du hast einen Alltag, du unternimmst andere Sachen. Und das Problem, das du mit dir selbst hast, spielt natürlich immer irgendwie eine Rolle, ist aber nicht deine komplette Identität. Und ich glaube, wenn eine Serie mir das jetzt so vermeintlich smart aufs Auge drücken möchte, worum es hier wirklich geht. Ich finde, Panic ist da zum Beispiel so ein Fall, wo es auch schon fast ein bisschen zu viel ist. In Panic geht es eigentlich um Abgrenzung. In Panic geht es eigentlich darum zu sagen, wir wollen unbedingt raus aus diesem Ort, gerade für die weibliche Hauptfigur, die sich von ihrer, die unfassbare Angst davor hat, wie ihre Mutter zu werden. Die schlechte Mutter, die beim Kochen raucht und andere Dinge tut. Die würde alles tun, um nicht so zu werden wie ihre Mutter. Sogar ihr Leben aufs Spiel setzen in so einem Spiel. Und das ist relativ präsent. Ich finde, für die weibliche Hauptfigur funktioniert es, weil da kann man es nachfühlen. Für viele andere Charaktere in der Serie funktioniert es nicht so gut. Und ich glaube, da hätte sich die Serie einen Gefallen getan, wenn sie es nicht ganz so in den Mittelpunkt gerückt hätten. Aber ich finde zum Beispiel, ich meine, wir reden jetzt hier gerade von einem Hype, weil der offensichtlich existiert, aber so dieses Teenager bekämpfen Dinge und müssen unfassbar viel Verantwortung auf ihren Schultern tragen, das gab es ja früher schon. Ich kenne das vor allem aus Anime. Ich bin unfassbarer Fan von Neon Genesis Evangelion, was man auf Netflix aktuell streamen kann. Anime-Serie, so eine, ja, doch aus den 90ern. Und da geht's um eine außerirdische Bedrohung mehr oder weniger, spielt in einer postapokalyptischen Welt und die Teenager sind die einzigen, die so humanoide Roboter bedienen können, um dieser außerirdischen Bedrohung entgegenzustellen. Hat auch ganz viel mit Religion und so zu tun. Und das ist so die oberflächliche Ebene, das ist die oberflächliche Handlungsebene. Aber eigentlich geht's um Depression. Und um sich allein fühlen und um Ängste. Und der Schaffer dieser Serie hat seine Depression damit verarbeitet und hat damit unfassbar viele Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Und ich fand das als Teenager total toll. Und da hat es mich vor allem über die oberflächliche Handlungsebene gecatcht. Auch wenn ich mich gleichzeitig innerlich auch irgendwie davon abgeholt gefühlt habe. Und als ich die Serie, nachdem sie endlich, die konnte man jahrelang nirgendwo streamen, noch nicht mal wirklich kaufen in Deutschland, nachdem das endlich auf Netflix gelandet ist, habe ich es nochmal geguckt und dann habe ich es nochmal auf einer ganz anderen Ebene gefühlt und dann auch erst so richtig verstanden, was passiert denn unter dieser Oberfläche noch alles. Und ich glaube, das ist was, was so Young Adult Sachen sehr, sehr gut schaffen können und da dann auch so verschiedene Zielgruppen vereinen, dass man so ganz tief liegende Ängste, Gefühle, die jeder hat oder mal hatte, nimmt. Und das aber irgendwie noch so knallig, spannend verpackt kriegt, dass das auch die Leute abholt, die vielleicht noch gar nicht bereit sind, sich mit Ängsten oder solchen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das klingt jetzt schon sehr nach Schlusswort, aber das, das ist irgendwie sowas, was ich da sehe. Und das ist auch, glaube ich, was ich mir noch mehr so wünsche für die Zukunft. Je nachdem, wie viele Serien da jetzt in den kommenden Monaten und Jahren in die Richtung vielleicht noch rauskommen, dass man so wirklich mehr überlegt, warum machen wir das jetzt? Was steckt dahinter? Wie erzählen wir das nahbar und echt? Und ja, aber natürlich trotzdem gerne dann doch noch so ein bisschen cheesy, weil deswegen gucke ich es ja auch, muss ich zugeben.
Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass einfach das Genre an sich generell unterschätzt wird, habe ich das Gefühl. Also, dass man sich einfach mehr traut, sowohl beim Casting, bei den Figuren, der Diversität, sowohl in der Besetzung als auch dann in dem Figurenensemble, aber auch den Themen, die du ja schon angesprochen hast. Also, ich habe manchmal das Gefühl, da schauen die Leute, auch vor allem vielleicht auch KritikerInnen, gar nicht so genau hin und dann wird das eben da gemacht und weil vielleicht auch die Senderoberen nicht so genau hinschauen und dann geht dann mehr durch, so weil man denkt eben, ja, es ist halt für Teenies so und dann werden Themen aufgegriffen, und vielleicht auch progressive Ansätze in der, wie gesagt, Besetzung der Serie, die bei größeren, teureren, prestigeträchtigeren Serien vielleicht viel größere Hürden hätten, um dahin zu kommen. Und das ist wahrscheinlich einer der großen Vorteile auf jeden Fall von Young Adult Serien. Das muss ich schon zugeben. Wenn ich mir die so anschaue, die 1, 2, 3, 4, 5 Folgen, die ich dann immer so maximal gucke davon, dann sind die immer wesentlich diverser besetzt oder so, als wenn ich mir jetzt den neuesten HBO Prestige-Kram reinziehe, den ich natürlich auch sehr, sehr gern und wahrscheinlich generell viel, viel lieber gucke oder so. Also das ist so unter dem Radar, was da einfach läuft, oft. Und wenn man Glück hat als Serienmacher oder Serienmacherin, kriegt man dann vielleicht einen Kritiker oder eine Kritikerin als Champion und dann wird man gefeiert und kommt so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit, so meine Wahrnehmung zumindest aus der Distanz. Als dezidierter Nicht-Fan dieses Genres. Ja, ich hoffe mir für die Zukunft auf jeden Fall, dass auf jeden Fall mehr darauf geachtet wird, wie sich diese Gefühlswallung, die ich ja auch immer super spannend finde und aufregend, dem zuzuschauen, in der Inszenierung irgendwie, wie die sichtbar wird. Also ich brauche jetzt nicht 20 Folgen Xavier Dolan Action in meiner Netflix-Serie. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen würde.
Das ist okay.
Genau, aber ich habe schon das Gefühl, gerade wenn man so die spanischen Serien zum Beispiel anschaut, was ja auch ein Riesenkomplex für sich ist, dass da sehr auf den Style geachtet wird. Und das hoffe ich mir, dass die vielleicht auch ein bisschen, dass das so ein bisschen mehr Schule macht. Nicht, dass alle Serien aussehen wie spanische Netflix-Serien, um Gottes Willen. Aber wenn schon bei der, also ich habe schon das Gefühl, dass die Erzählung andere Serien sehr stark beeinflusst, auch sowas wie The Wilds, diese Nutzung von Flashbacks und Flashforwards und so, das ist ja ähnlich wie bei Elite zum Beispiel oder Haus des Geldes. Das macht es super spannend, aber dann schaut bitte auch auf die Inszenierung und lasst es nicht aussehen wie Löschpapier, ein 3 Monate alter Keks oder was weiß ich. Damit die mir auch gefallen, damit ihr Jenny auch kriegt, um das zu schauen. Jeden Tag. Wenn du eine Serie von allen empfehlen würdest, ganz kurz, welche wäre das?
Das ist jetzt schwierig, weil Neon Genesis Evangelion auch noch mit reingeworfen habe. Also wenn Neon Genesis Evangelion auf jeden Fall, aber auch unabhängig von Teenager-Leiden, The Wilds, würde ich sagen. Da wurde jetzt die zweite Staffel auch abgedreht, meines Wissens nach. Das fand ich richtig toll. Das fand ich musikalisch toll. Das fand ich geil erzählt, auch mit den verschiedenen Ebenen. Ich fand die Schauspielleistungen von oft noch sehr unbekannten Personen ganz toll. Und das ist ich kann mich an keine Serie erinnern, die ich in den letzten Jahren, glaube ich, geguckt hätte, die so komplett unverkrampft und ehrlich mit so Themen wie Menstruation umgegangen ist. Also das ganz, ganz tolle Serie, funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Kann man bei Amazon Prime streamen, würde ich definitiv empfehlen.
Ich würde auf jeden Fall auch The Wilds empfehlen. Also alle von allen Serien, wo ich jetzt reingeschaut habe nochmal für den Podcast oder die ich vorher schon kannte, ist The Wilds wirklich im Teenager müssen um ihr Überleben kämpfen Genre für mich so die mir Hoffnung gibt und die ich auch vor allem allen empfehlen würde, die sonst nichts damit anfangen können, weil die, glaube ich, viel auch einfach anders macht, anders erzählt, gerade durch die Grundsituation ist sie dazu gezwungen, quasi das Template oder die Blaupause dieses Genres so ein bisschen zu variieren. Und ich finde den Fokus einfach auf die weiblichen Heldinnen super. Das ist so, war so ungewöhnlich. Also ich hatte nichts gelesen vorher über die Serie und dann kam das und ich dachte, yay, okay, gut, das gucke ich weiter, das mache ich nicht nur für den Podcast. So, mein Fazit zu The Wilds. Damit habt ihr jetzt schon einige Empfehlungen, falls ihr noch mehr Serien aus dem Umfeld, der Titel ist noch nicht so richtig ideal für das Genre, Teenager müssen um ihr Überleben kämpfen, sucht, falls ihr die noch nicht kennt. Ihr habt jetzt unterschiedliche Meinungen, ihr habt Interpretationen, warum ist das so erfolgreich, wenn ihr persönliche Ideen habt, warum schauen das Leute so gern, warum schaut ihr das vor allem so gern, dann schickt uns gern auch eine E-Mail. Ich finde das immer super spannend an podcast@moviepilot.de. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch mit allen unseren Thesen, die wir hier aufgestellt haben. im Podcast, denn wir freuen uns wirklich immer sehr, 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 sehr über das Feedback von unseren Fans hier bei Streamgestöber. Und deswegen möchte ich mich auch nochmal generell bei allen Fans und Hörern unseres Podcasts bedanken, dass ihr hier zuhört, dass ihr uns treu bleibt und dass ihr uns so schön Feedback schickt regelmäßig. Das hilft uns wirklich weiter. Falls ihr jetzt noch andere Podcasts sucht oder hier noch eine Stunde eure Wohnung saugen müsst und irgendwas auf die Ohren braucht, dann kann ich euch auf jeden Fall unseren Podcast über Shadow and Bone bei Netflix, der jetzt auch verlängert wurde, empfehlen. Da haben wir auch eine harte Pro-Contra-Meinung, einen Meinungsclash zu dieser großen Fantasy-Serie. Wenn ihr generell mehr Streaming-Tipps in eurem Leben braucht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall unseren Podcast zu den 10 Streaming-Geheimtipps, ein Film, 9 Serien und einen Podcast haben wir auch gemacht zu den 20, oje, besten Serienstarts im Juni. Wer kommt denn da noch mit, außer der Max hier? 20 besten Serienstarts im Juni. Schaut einfach in eure Podcast-App, da findet ihr die letzten Podcasts, da findet ihr auch diese sofort und dann könnt ihr eure Watchlists auffüllen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, sondern zum Beispiel gerade in einem Moviepilot-Artikel darauf gestoßen seid, dann abonniert einfach diesen Podcast. Das geht ganz fix über Google, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Overcast und was es sonst noch so gibt. Ihr könnt da auch speziell einstellen, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge von Streamgestöber gibt. Da verpasst ihr dann keine neue Folge. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch helfen wollt, dann geht das auch, indem ihr bei Apple Podcasts oder Podcast Addict eine Review hinterlasst. Ihr könnt da reinschreiben, was euch an dem Podcast gefällt. Ihr könnt Sternebewertungen abgeben. Da freuen wir uns immer drüber. Das hilft uns nämlich auch dabei, neue HörerInnen zu finden. Oder ihr schreibt, wie gesagt, Feedback an podcast@moviepilot.de. Lisa, das ist ja nicht der einzige Podcast, den du so hier machst. du bist ja noch darüber hinaus anderswo im Internet nicht nur unterwegs, sondern auch zu hören.
Ja, ich mache einmal die Woche zusammen mit dem Influencer, YouTuber, Webvideoproduzenten Robin Blase den Podcast Lästerschwestern, den er auch überall findet, wo es Podcasts gibt. Da unterhalten wir uns und lästern offensichtlich über alles, was so im Internet passiert, insbesondere so in der YouTube-Bubble, bei Influencern, auf Instagram. Wir gucken quasi die YouTube-Videos, die gerade relevant sind und lesen die Insta-Posts, die gerade relevant sind, damit ihr es nicht tun müsst und fassen das für euch zusammen. Auf Twitter könnt ihr mir unter Anti-Alles-Lisa folgen. Das klingt dramatisch. Ich liebe aber auch sehr viele Dinge, die ich dann auch über meinen Twitter-Account teile. Wie gesagt, ich bin Chefredakteurin von Moviepilot, schreibe da auch sehr viel. Deswegen besucht doch gerne auch regelmäßig die Seite. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem wunderschönen Thema.
Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Nicht bei jeder Serie, die ich geschaut habe. Aber insgesamt bin ich doch sehr froh, dass ich mich damit mal auseinandersetzen musste. Ich bin auch bei Moviepilot einfach als Jenny Ecke oder The Gaffer zu finden und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F und habe auch einen Podcast mit dem Matthias, den ihr hier auch öfter schon im Podcast gehört habt. Der heißt völlig nachvollziehbar Wollmilchcast und wie man am Titel schon offensichtlich merkt, geht es um Filme und wir sprechen da über Filme. Jeden Montag gibt's da eine neue Folge. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Tschüss.
Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.